Gut, dann begrüße ich hier alle Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sitzung des Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Die Sitzung ist öffentlich. Genau, unter Tagesordnungspunkt 1, den ich hiermit aufrufe, haben wir zunächst Beschluss zu fassen über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs zum Thema Gemeinwohlökonomie am 16. Dezember diesen Jahres. An dem Fachgespräch werden Frau Prof. Dr. Maya Göpel und Frau Prof. Dr. Veronika Grimm als Sachverständige teilnehmen. Es ist also gelungen, die beiden zu einem Termin zusammenzubringen. Und ich schaue in die Runde, ob das so mitgetragen wird. Das ist der Fall, dann halten wir das so fest. Kommen Sie dann zu Tagesordnungspunkt 2. Hier geht es noch einmal um unsere laufenden Nachhaltigkeitsprüfungsbewertungen und die Beschlussfassung über die Votenliste. Die ist Ihnen ja zugegangen. Und ich schaue in die Runde. Kollegin Michel hat dazu eine Wortmeldung.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte einen Antrag stellen. Und zwar betrifft es den Punkt 13 auf dieser Votenliste. Und zwar geht es um das zweite Gesetz zur Änderung des Luftverkehrssteuergesetzes, und ich möchte beantragen, das von der Prüfliste zu nehmen und das auch ohne Debatte zu tun. Ich möchte mich kurz erklären. Heute Morgen hat der Finanzausschuss diesem Gesetz schon zugestimmt. Der Haushaltsausschuss hat auch seine dementsprechenden Voten abgegeben heute. Und ich sehe jetzt keine Möglichkeit, egal was wir jetzt noch tun, Einfluss zu nehmen. Wir sind einfach zu spät. Wir sind sozusagen komplett hinter die Welle geraten. Und deshalb beantrage ich diese Nichtbehandlung quasi.
Gibt es dazu eine andere Meinung? Dann ist das so beschlossen und wir verfahren so. Das Sekretariat wird diesen Gesetzentwurf dann von der Votenliste runternehmen. Gut, sind wir uns da ja einig. Ach so, genau. Im Übrigen gibt es Zustimmung zur Votenliste, wie sie vorgelegt wurde, oder gibt es da noch Wortmeldungen dazu? Das ist nicht der Fall, dann ist die Votenliste im Übrigen so beschlossen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3 und damit zum Fachgespräch zum Thema nachhaltige Flächenpolitik. Das reiht sich ja gut ein in unsere Reihe bisheriger Fachgespräche, wo wir uns auch im weiteren Kontext Klimawandel und Klimathemen, auch mit Gesundheit, aber auch mit Naturfragen, Stadtplanung und jetzt dann eben auch dem Thema Flächenverbrauch, nachhaltige Flächenpolitik beschäftigen. Und wir haben dazu heute auch wieder zwei sehr kompetente und interessante Sachverständige zu begrüßen. Und zwar haben wir Frau Glander hier. Sie ist seit Juli 2018 bei der Bundesstiftung Baukultur. Seit 2021 haben sie die Projektleitung für den Baukulturbericht, die neue Umbaukultur. Interessant. Die Bundesstiftung Baukultur tritt für die Baukultur als gesellschaftlichen Wert ein und befasst sich mit Fragestellungen zum Umgang mit Baubestand bis hin zum notwendigen zukunftsgerechten Anpassungen bei den Bauweisen und Prozessen. Sind wir sehr gespannt, was Sie daraus ableiten, auch für unseren heutigen Handlungsbedarf. Und Professor Dr. Behnisch ist Leiter des Forschungsbereichs raumbezogene Informationen und Modellierung am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und leitet diesen Forschungsbereich auch an der TU Dresden. Also er erforscht den transformativen Wandel, Flächennutzungskonkurrenzen und Zersiedlung sowie die solare Energiewende. Ja, also Sie sind mittendrin in den Interessenkonflikten sozusagen, mit denen wir uns auch in der Politik beschäftigen, wenn wir wieder bestimmen, was hat hier das vorrangige öffentliche Interesse, wie sollen die Abwägungen passieren, dann auch in den einzelnen Entscheidungen. Und dafür bekommen wir von Ihnen heute noch mal Kriterien mit. Das ist gut. Wir haben uns verständigt, dass sich die Eingangsstatements auf 10 Minuten belaufen. Und es startet Professor Dr. Behnisch. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier zu einem Fachgespräch zum Thema Flächenpolitik vortragen darf vor dem Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Wie Sie gehört haben, beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren mit dem Thema der Flächeninanspruchnahme, dem Monitoring und eben in gewisser Weise auch, wie wir künftig Freiräume gestalten durch Planung und Politik. Ich komme vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, wo das Thema der Nachhaltigkeitstransformation von Städten und Regionen zentral ist. Der Anteil der Siedlungs- und Freiraumfläche, Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland beträgt 14,6%. Da könnte man meinen, das wäre jetzt noch nicht viel. Es wäre noch sehr viel Platz in Deutschland und es ist ja eigentlich kein Umweltproblem vorhanden. Aber an dieser Zahl, an dieser reinen Mengenzahl dürfte man sich eigentlich nicht orientieren, weil eben doch es auch um Verteilung von verschiedenen Landnutzungsfunktionen geht. Und das ist natürlich auch schon lange bekannt, gerade hier vor dem Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Genau. Zu Beginn möchte ich feststellen, dass es nicht darum geht, Flächenpolitik als strategischen Gegenspieler jetzt zu sehen für die wichtigen Nachhaltigkeitstransformationen. Vielmehr bietet sich eben die Möglichkeit, mit intelligenter Politik und smarter Planung eben die Freiräume zu gestalten und die Städte und Regionen so zu gestalten, dass sie eben nachhaltig sind und für die Zukunft auch zukunftsfähige Lebensräume für spätere Generationen schaffen. Es ist ein Umweltproblem, weil es ein schleichender Prozess ist, ein persistentes Umweltproblem, was man erst über lange Zeiträume sieht, die Flächen in Anspruch nahme. Seit 1992 sieht man, ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche um fast 30% angestiegen und das Bevölkerungswachstum eben nur liegt bei 3,2%. Also in dem Sinne, abstrakt gesprochen, mit zehnfacher Geschwindigkeit ein Problem, wie sich Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland verteilen. Das ist natürlich dann auch auf Kosten von anderen Landnutzungsfunktionen. Landwirtschaftsfläche ging in diesem Zeitraum um 1,5 Millionen Hektar verloren. Hier das Thema der Resilienz, der Nahrungsmittelversorgung ganz zentral. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Die Fläche entspricht ungefähr dem Land Schleswig-Holstein, nur um die Dimension oder ja, das Ausmaß klarzumachen. Jetzt könnte man sagen, Deutschland ist ja nur ein kleines Land. Wir haben gehört, der Anteil beträgt 14,6% Siedlungs- und Verkehrsfläche. Dann haben wir doch eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Deswegen haben wir vor einigen Jahren eine weltweite oder globale Analyse zur Zersiedlung durchgeführt. Und wir sehen eben hier in violetten Tönen oder in dunklen Tönen dargestellt die Hotspots der Zersiedlung. Und unsere Studie konnte entgegen anderer bestehender Studien herausarbeiten, dass Europa eben sowohl was das Ausmaß der Zersiedlung angeht, als auch was die Dynamik angeht, in den letzten 25 Jahren quasi dort führend ist und Treiber der Zersiedelung. Also es ist nicht in Nordamerika oder in China oder in Indien, wie man zunächst erwartet, weil eben mit ganz anderen Dichten in Asien gebaut wird. In Europa ist eben Zersiedelung ein großes Problem und zentral ist die Frage, wie man eben mit hoher Lebensqualität weiterhin auch den Flächenverbrauch gestalten kann. Also Flächenverbrauch von der Lebensqualität entkoppeln, das ist das zentrale Thema, das ist die Fragestellung, die unsere Gesellschaft beantworten muss. Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung betreibt seit über 20 Jahren den Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung. Wir haben eben eine Vielzahl an Indikatoren zum Thema Fläche in verschiedenen Themenbereichen. Wir sind eine akkreditierte Forschungsdateninfrastruktur seit einigen Jahren und können im Prinzip jährlich auf kommunaler Ebene, auf regionaler Ebene und auf Bundesebene die Flächeninanspruchnahme und das Thema Flächenentwicklung, nachhaltige Flächenentwicklung beobachten und analysieren. Ein zentraler Indikator ist dann natürlich die tägliche Flächenneuinanspruchnahme. Wir haben das politische Ziel 30 Hektar minus X für das Jahr 2030 und die Flächenkreislaufwirtschaft im Jahr 2050. Wenn in den nächsten 5 Jahren in dem Sinne keine radikalen Maßnahmen erfolgen, dann sind diese Ziele aus unserer Erfahrung auch auf Basis der jetzt noch gleich gezeigten Folien nicht zu halten. Sie sehen zwei Graphen. Der eine ist von der amtlichen Statistik, der orangene ist von uns, von unserem Monitoring-Instrument. Wir liegen immer ein bisschen niedriger, weil wir eine andere Datenquelle benutzen und ergänzen quasi die amtliche Statistik mit unseren Zahlen und können so eben jährlich oder im Trend über die Flächeninanspruchnahme informieren. Also aktuell liegen wir bei 50 beziehungsweise laut unseren Daten bei 42 Hektar pro Tag. Und ja, bis 2030 ist es nicht mehr lang. Und ja, die Frage ist, können wir überhaupt das Ziel 2030 erreichen? Deswegen haben wir für das Umweltbundesamt vor einigen Jahren ein Projekt begonnen mit 4 Projektpartnern. Sie sehen hier das Team aus BBSR, Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturveränderung, Gerd Dütsche-Rübenath, ein Planungsinstitut und natürlich das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Es ging darum, die Frage zu beantworten, wie sich unsere Freiraumflächen in den kommenden Jahrzehnten verändern könnten. Der Ausblick ins Jahr 2030, 2050. Wir haben hier Simulationsmodelle angewendet und kleinräumige Ergebnisse für Deutschland erarbeitet auf Basis von 100 Meter Gitterzellen, sodass wir dann eben sehr genau die Landnutzungsveränderungen beschreiben konnten. In 5-Jahres-Zeiträumen sehen Sie hier jetzt dargestellt die Prognose für die Flächeninanspruchnahme für das Jahr 2050. Und wir sehen erstmal, dass das 30-Hektar-Ziel aktuell laut unseren Ergebnissen nicht erreicht wird. Wir sehen verschiedene Landnutzungen, Wohn- und Mischgebiete in Rot dargestellt als klarer Treiber von Flächeninanspruchnahme, von Flächenneuinanspruchnahme. Wir sehen aber auch in Blau dargestellt die Gewerbe- und Industrieflächen, die in dem Fall als konstanter Baustein über die Zeit eigentlich hier wahrnehmbar sind und jetzt nicht dahingehend als wirkliches Problem oder Treiber zu beschreiben ist. Also in dem Sinne geht es erstmal hier um das Wohnen, das nachhaltig zu gestalten ist. Aber wenn man dann noch die erneuerbaren Energien hinzunimmt, die man ja auch als Siedlungs- und Verkehrsfläche zählen kann, dann wird natürlich deutlich, dass das Fernziel eben 30 Hektar minus X schwer erreichbar wird und dringend Maßnahmen erforderlich werden und Flächenkreislaufwirtschaft dann im Jahr 2050 natürlich auch besondere Aufmerksamkeit bedarf. Wir sind in der Lage, kleinräumige Muster zu analysieren. Wir haben hier eben jetzt für das Jahr 2022 bis 2050 die Veränderung der Siedlungsentwicklung und eben auch die Strukturveränderung durch erneuerbare Energien in 2 Kartendarstellungen. Wir sehen eben, dass da 2 unterschiedliche Prozesse stattfinden bis ins Jahr 2050. Die Siedlungsentwicklung findet vorrangig im Umland der Kernstädte statt. Feststellbar ist aber auch, dass 1/3 der neuen Flächen für Siedlung außerhalb von bestehenden Ortslagen. Also wenn man 300 Meter um die bestehenden Siedlungen puffert, dann liegt 1/3 aller neuen Siedlungen außerhalb dieser Zone. Und das ist natürlich auch erstmal in Bezug auf Nachhaltigkeit und Maßnahmen gegen Zersiedelung auch kritisch zu sehen. In Bezug auf erneuerbare Energien, also da geht es jetzt um Freiflächenphotovoltaik und Windparks, ist festzustellen, dass über 80% dieser Objekte im ländlichen Raum platziert werden. Und es geht da natürlich dann auch um Verteilungsgerechtigkeit. Somit dann ein doppelter Prozess, der sich dann als Gesamtbild von Freiraumverlusten in dieser Karte ganz rechts eben dann auch nochmal verschärft. Wie wirkt sich das dann wiederum auf Landnutzungen aus? Wir sehen jetzt hier ein Diagramm, was die Veränderung über die Zeit von Landnutzungen, von verschiedenen Typen von Landnutzungen darstellt. Im Jahr 2022 haben wir eben die Ackerflächen und Grünflächen noch in größerer Zahl. Und diese verteilen sich dann. Wir sehen eben dann, wie Ackerflächen verloren gehen in Bezug auf Wohn- und Mischgebiete. Wir sehen eben auch, dass Ackerflächen außerhalb von Windparks zunächst liegen im Jahr 2022 und dann durch Windparks eben überbaut, überformt werden. Die gehen nicht verloren, aber sie erfahren eben eine Strukturveränderung. Und ganz entscheidend ist eben auch, oder es ist auffällig, dass sehr, sehr viel Grünland verloren geht, was ja auch vor dem Hintergrund von Biodiversität kritisch zu sehen ist. Und wir sehen eben auch, dass da auch wieder die Wohn- und Mischgebiete sehr viel dieser Flächen überformen. Wenn wir dann auch noch ein weiteres Bild uns anschauen, sehen wir hier verschiedene Typen, Metropolen, ländliche Räume, Kleinstädte. Und wir sehen, dass die meisten Zunahmen der Siedlungs- und Verkehrsfläche im kleinstädtischen Bereich, im dörflichen Raum anzutreffen sind. Da sehen wir 110.000 Hektar, auf die sich diese Zunahme konzentriert. Aber zu berücksichtigen ist leider dann auch, dass gerade in den Metropolräumen, in den Kernstädten nicht mehr so viel Freiraum verfügbar ist und dort dann leider dann der größte relative Anteil, 10%, verloren geht. Also in dem Sinne sind es zwar dann absolut gesehen nicht so viele Flächen, die verloren gehen, aber relativ sind es die letzten Freiräume in diesen Zonen. Das ist eben wichtig. wodurch gehen sie verloren? In dem kernstädtischen Bereich, im suburbanen Raum, ist es das Wohnen, ist es die Gewerbeentwicklung, ist es der Wohnungsbau und im ländlichen Raum sehr stark dann der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und natürlich dann auch die Einfamilienhaussiedlung. Und gerade das ist dann für uns die Motivation gewesen, auch nochmal die Nachfrage ins Zentrum dieser Präsentation zu rücken. Wir sehen eben hier für das Jahr 2030, 2050 verschiedene Bedarfsformulierungen für Wohnraum. Und da ist eben jetzt unser Anliegen, dass es eben nicht darum geht, Mengen festzulegen, wie viele Wohnungen quasi neu zu bauen sind, sondern es sind regional spezifische Konzepte zu entwickeln, dass eben dann sowohl angespannte als auch nicht angespannte Wohnungsmärkte dann auch speziell adressiert werden. Wir sehen eben auch über die Zeit Veränderungen, dass gerade Ein-Personen-Haushalte und Zwei-Personen-Haushalte eben an Bedeutung gewinnen und dementsprechend natürlich auch andere Wohnungstypen eben ins Zentrum rücken. Und über die Zeit sehen wir dann auch, dass ab 2030 eine Abschwächung erfolgt und dementsprechend dann natürlich gar nicht mehr diese Dramatik in der Form ist, wie sie sich aktuell darstellt. Aber trotzdem bedarf es da dann spezifisch regionaler Konzepte, um auch dort dann im Umland von Berlin zum Beispiel im Jahr 2030 bis 2050 weiterhin das Problem gezielt aufgreifen zu können. Und dementsprechend bedarf es dann unterschiedlicher Konzepte, sowohl für angespannte Wohnungsmärkte als auch für nicht angespannte oder entspannte Wohnungsmärkte. Zentrales Thema sind höhere Dichten, einfach im Kernstadtbereich, im Metropolraum, da ist es wichtig, dass wir Innenentwicklung forcieren. Das ist zwar schon seit vielen Jahren ein Thema, aber es bedarf höherer Aufmerksamkeit. Es bedarf auch der Nutzung von bestehenden neuen Datenprodukten, um gezielter dann Leerstandkataster, Brachflächen und so weiter aktivieren zu können. Und in den entspannten Wohnungsmärkten ist einfach ein Umdenken erforderlich. Es sollte eben nicht mehr das Ziel sein, neue Einfamilienhausgebiete auszuweisen, sondern eben den Bestand weiterzuentwickeln und eben auch junge Familien zu motivieren, durch entsprechende Anreize dann auch in den Bestand zu ziehen und eben die vielen verfügbaren Bauten dann zu nutzen, anstatt eben Ressourcen noch weiter neu zu verschwenden. Insgesamt geht es eben dann darum, vielfältige Wohnangebote zu schaffen. Und Motivation wäre eigentlich dann bitte noch, dass man auch über neue Wohnformen nachdenkt. Und da sind eigentlich dann die Architekten und Planer gefordert. Wir können nicht mehr das klassische Einfamilienhaus als Leitbild sehen, sondern eigentlich wäre es wünschenswert, dass man da vielleicht auch mal bundesweit eine Kampagne startet, um vielleicht ähnlich wie es damals zu Zeiten des Bauhauses war, innovative Wohnkonzepte zu entwickeln, die dann auch nachhaltig sind und eben auch für neue Generationen eine Perspektive bieten. Schließen möchte ich mit Handlungsfeldern zur Reduktion des Freiflächenverlustes für die Diskussion. Da stehe ich eben gleich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Wir sehen eben, dass das Thema Innenentwicklung, höhere Baudichte ganz zentral ist. Flächenkreislaufwirtschaft bedarf eben radikaler Maßnahmen in den nächsten 5 Jahren. Ansonsten ist dieses Ziel eigentlich nicht erreichbar. Monitoring ist ganz entscheidend und es wäre wünschenswert, jährlich quasi ein gutes Monitoring aufzubauen, gerade dann im städtischen Raum. Und es bedarf eben dann auch der Akzeptanzförderung, der Bürgerbeteiligung, dass eben auch das Problem Flächen in Anspruchnahme erkannt wird, welche Folgen dann daraus resultieren und dass es eigentlich eben nicht mehr im Sinne von Bausparkassen das Ziel sein kann, dass jeder sein Einfamilienhaus in die Landschaft platziert. Wir konnten in einer anderen Studie zeigen, dass alle 850 Meter in Deutschland ein Haus anzutreffen ist. Also in dem Sinne ein ganz klarer Hotspot der Zersiedlung. Deutschland zählt zu den Top 10 der zersiedelten Landschaften der Welt. Und ja, hier bedarf es dann neuer Konzepte und einem strikten Bodenschutz auch von hochwertigen Böden. Und damit möchte ich schließen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Professor Benisch. Und dann kommen wir zu Frau Glander. Ja, Fragen machen wir danach, oder? Sind Sie gleich nicht mehr da, oder?
Nein, aber es passt vielleicht dann nicht mehr.
Nee, nee.
Ich bin dann nicht so weit entfernt. Kann ich schon mal vorverraten.
Ich bin da optimistisch, dass Sie Ihre Frage auch gleich noch stellen können und bleiben dann im vorgesehenen Ablauf. Frau Glander, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Winkelmeier-Beckhoff. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung und auch die Möglichkeit, hier zu sprechen zum Thema nachhaltige Flächenpolitik im Namen der Bundesstiftung Baukultur. Ja, genau, wie eben schon gesagt, ich werde Herrn Dr. Benisch, glaube ich, nicht widersprechen, sondern eher einige Punkte noch mal unterstreichen, vielleicht wiederholen, dann prägen Sie sich besser ein und noch mit vielleicht ein, zwei baukulturellen Themen untermauern. Thema Flächenverbrauch aus ökologischen Gesichtspunkten oder auch aus Gesichtspunkten der Flächenkonkurrenz vielleicht schon mal schlüssig und nachvollziehbar, dass es da ja, ein Umdenken erforderlich ist. Aber auch aus baukultureller Sicht ist es ein Thema, wenn man, wie hier auf den Bildern sieht, wir quasi in geschlossenen Siedlungszusammenhängen, in bestehenden Strukturen, daneben halt unmaßstäbliche neue Strukturen entstehen und durch neue Ansiedlungen und Verkehrswege unsere Landschaften zersiedelt werden, das Landschaftsbild zerstört wird, dann ist es auch ein baukulturelles Thema, wenn wir durch die Landschaften fahren und an so großformatigen Logistikzentren vorbeifahren, ist das einfach auch kein schöner Anblick, um es mal direkt zu sagen. Also von daher ist es auch ein Thema, wie wir mit unseren Landschaften, mit unseren Ortschaften umgehen wollen und wie die aussehen sollen. Nicht zuletzt geht es auch darum, dass wenn neue Siedlungen entstehen, die oft eben am Ortsrand entstehen, neue Gewerbesiedlungen, neue Wohnsiedlungen, und es dabei aber parallel Strukturen im Zentrum gibt, im Ortskern, die eigentlich noch nutzbar wären, die dann aber leer fallen, nicht weiter genutzt werden, sodass das Zentrum eigentlich aus der Nutzung fällt und darum herum sich eben ein Rand aus neuen Siedlungen entwickelt. Und das ist der sogenannte Donut-Effekt. Also es gibt so eine Art ungesunden, fettigen Rand außen und die Mitte ist so ein bisschen luftleer. Und eigentlich, was wir wollen, sind Krapfengemeinde. Also das Gute, die Füllung in der Mitte, umhüllt von einem Teig. Das ist dieser sogenannte Donut-Effekt, den wir bereits im Baukulturbericht 16/17 Stadt und Land aufs Tableau gebracht haben und dann in dem Handbuch Besser bauen in der Mitte, ein Handbuch zur Innenentwicklung, auch nochmal greifbar in konkreten Schritten eine Umsetzung, wie man dem entgegenwirken kann für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kleiner Städte und Gemeinden. Und wir haben auch gesehen, dass in den letzten 10 Jahren, seitdem sich einiges getan hat, im Bewusstsein, auch gerade auf kommunaler Seite, das ist eine Umfrage zum aktuellen Baukulturbericht, der heute im Kabinett behandelt wurde und dann im Juni veröffentlicht wird. Es geht darum, wie Kommunen Wohnraum schaffen. Und Top 1 ist Nachverdichten in bestehenden Quartieren, ganz weit vorne dabei. Auch Erhalt und Weiterentwicklung des Bestands mit 61%, 60% Aktivierung von Leerstand und Baulücken. Also das ist alles ganz positiv. Allerdings auch an zweiter Stelle mit knapp 70% immer noch die Ausweisung neuer Baugebiete. Und das erklärt dann auch den Umstand, den Herr Dr. Benisch ja schon gezeigt hat, dass wir das verpasste Ziel von 2020 mit 30 Hektar neuen Anspruchnahme pro Tag nicht ganz erreichen werden, vermutlich zu 2030. Wir haben das ja schon mal verschoben. Und die Frage ist, wie weit wollen wir es noch verschieben? Im Moment sind wir bei 50 Hektar pro Tag. Und bei Siedlungs- und Verkehrsfläche geht es ja nicht nur um diese Siedlungs- und Verkehrsfläche, sondern darum, dass auch knapp 50% dieser Flächen versiegelt werden in der Regel. Das war lange Zeit durchschnittlich etwa die Fläche der Insel Sylt jährlich, die wir auch versiegeln. Das heißt, diese Flächen sind dann auch nicht mehr zur Verfügung für andere Probleme, die wir ja auch zu bewältigen haben. Wenn man an die Klimaanpassung denkt, unsere Städte müssen grüner werden, wir brauchen mehr Wasser in der Stadt und wir müssen auch Starkregenereignisse besser abfangen können. Dafür können wir nicht alle Flächen, die wir zur Verfügung haben, versiegeln. Herr Dr. Benisch hat auch schon gesagt, jetzt gibt es noch eine kleine Grafik dazu. Der überproportionale Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs sieht man in schwarz eben der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflächen, während grau eigentlich die Einwohnerzahl mehr oder weniger gleichbleibend ist. Im Verhältnis dazu, Siedlungs- und Verkehrsflächen gehen vor allen Dingen in den Siedlungsbereich mit 90% neu ausgewiesenen Flächen und da überwiegend in den Wohnflächenbereich. Deswegen haben wir darüber eben ja auch schon intensiver gesprochen. Er schließt sich auch, wenn man sich vor Augen führt, dass der Wohnflächenverbrauch pro Kopf mittlerweile bei 50 Quadratmeter pro Person liegt, also so ansteigt in den Stadtstaaten wie Hamburg ein bisschen gedämpfter, in Flächenländern, ländlichen Bereichen wie Rheinland-Pfalz etwas stärker. Und das hat auch wiederum Auswirkungen auf andere Bereiche, in denen wir nachhaltig sein wollen, zum Beispiel, wenn es um die Energiesparbemühungen geht. Wir sehen die schwarzen horizontalen Balken, das sind die immer schärfer gewordenen Energiespargesetze, das Gebäudeenergiegesetz. Grau dazu der zunehmende Wohnflächenverbrauch. Und so sieht man, dass eigentlich der Endenergieverbrauch, den wir ja reduzieren wollen, eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer ungefähr gleichbleibend geblieben ist. Wir haben uns aber nicht nur zusätzliche Wohnfläche, also wir brauchen nicht nur mal Wohnfläche pro Person, sondern wir haben auch mehr Wohnungen angeschafft verhältnismäßig. Seit den 1950er Jahren hat die Bevölkerung um 20% zugenommen, der Wohnungsbestand um 180%. Kann man vielleicht sagen, in der Nachkriegszeit nachvollziehbares Bauvorkommen, aber auch seit den 90er Jahren, in den letzten 3 Jahrzehnten, haben wir pro zusätzlicher Person 4 zusätzliche Wohnungen geschaffen. Wenn man sich dann die aktuellen Zahlen anschaut und sieht, so prognostiziert, Prognosen, wie viel Wohnraum brauchen wir, prognostiziert auf 4 Jahre, wie viele Wohnungen werden genehmigt im Zeitraum von 4 Jahren und wie viele Wohnungen werden fertiggestellt im Zeitraum von 4 Jahren, sehen wir, dass wir mit 1,3, 1,4 und 1,2 Millionen eigentlich gar nicht so weit entfernt von den Zielen liegen, von der tatsächlichen Bautätigkeit. Parallel dazu haben wir auch noch 2 Millionen Wohnungen leerstehend. Problem ist, dass nicht immer die Wohnungen da sind, wo sie gebraucht werden. Das ist jetzt die Karte der regionalen Verteilung. Relation Fertigstellung zum prognostizierten Wohnungsbedarf. Man sieht überall da, wo gelb ist, wird zu wenig fertiggestellt für den prognostizierten Bedarf. Überall, wo blau ist, sieht man aber, wird eigentlich schon zu viel produziert, gerade für den Bedarf, der erwartet wird. Das heißt, man muss auch genau gucken, wo will man denn den Wohnraum fördern und wo nicht. Eine gezielte Förderung ist notwendig, vor allen Dingen, wenn wir schauen, dass sich die Bevölkerungszahl entsprechend aller Prognosen eher verringern wird. Das heißt, es gibt eine Prognose auf 2040 gesehen, da ist dann auch schon fast der gesamte Bereich blau gefärbt. Also wir sollten genau überlegen, wo wir uns was anschaffen. Gute Nachricht ist, die Bereiche, die eigentlich unter einem starken Wohnungsdruck leiden, Großstädte, sind eigentlich nach unserer aktuellen Bevölkerungsbefragung gemeinsam mit Forsa durchgeführt, gar nicht die beliebten Wohnbereiche. Gefragt nach Wohnpräferenz, unabhängig von finanziellen und anderen Rahmenbedingungen, wollen die meisten Menschen eigentlich in der Landgemeinde oder in einer Mittel- oder Kleinstadt wohnen, unabhängig vom Alter. Das heißt, es geht darum, dass man diese Ortskerne vitalisiert und stärkt, die Bereiche stärkt, wo eben noch Potenzial ist. Da gibt es tolle Beispiele von kleinen Städten und Gemeinden, die sogenannte Schrottimmobilien im Ortskern aufkaufen, zu Bibliotheken und Treffpunkten umbauen, in die öffentlichen Räume investieren und somit dann auch wieder das Zentrum attraktiv für Wohnen machen, die bestehenden Wohnimmobilien attraktiv für Wohnen machen. Wenn man neu ausweisen muss, natürlich auch, wie Herr Dr. Binisch gesagt hat, möglichst dicht bauen, wobei ab einer gewissen Dichte der Zugewinn an Freiflächen auch nicht mehr so eklatant ist, dass er sinnvoll ist. Also ab dem 4., 5. Geschoss bringt es eigentlich nicht mehr so viel an Zugewinn von Freifläche. Und es hat natürlich auch was mit dem Siedlungszusammenhang zu tun, in dem man da baut. Das muss ja auch zusammenpassen. Jetzt wie zum Beispiel hier in Garmisch-Partenkirchen, innerorts sehr dicht, aber trotzdem in sehr hoher räumlicher und architektonischer Qualität ein neues Wohnquartier gebaut zum Beispiel. Es geht also darum, Brachflächen zu nutzen, Restflächen zu aktivieren, Lücken zu schließen, notfalls auch mal einen Ersatzneubau vorzunehmen. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, auf Umbaumaßnahmen wie Aufstockung, Umbau und Umnutzung zu setzen. Denn es gibt ja noch ein paralleles Thema, das Thema der Emissionen im Gebäudebereich oder im Bausektor. Da machen wir weltweit über 50% der klimaschädlichen Emissionen aus. Und das haben wir im Baukulturbericht Neue Umbaukultur gezeigt, dass ein saniertes Bestandsgebäude eigentlich immer umweltfreundlicher ist als ein Neubau, egal wie. Und dass ein saniertes Bestandsgebäude in der Regel auch günstigeren Wohnraum schaffen kann, als es ein Neubau kann, wenn man bestimmte Parameter berücksichtigt. Tatsächlich ist es auch so, dass Bestand oftmals die individuellere, ansprechendere Lösung sich erzeugt, wenn man zumindest mal schaut, was jetzt ansonsten so in den großen Städten an Wohnungsbau auf den neu ausgewiesenen Flächen passiert, bevorzugt die Bevölkerung eigentlich solche, sag ich mal, charmanten Altbauumbauten mit Geschichte. Und das zeigt dann auch noch eine Umfrage zum letzten Baukulturbericht. Da haben wir die Bevölkerung gefragt, wo neue Wohnungen geschaffen werden sollen. Und sehr interessant, selbst für uns überraschend, war ganz vorne Umbau von nicht genutzten Büroflächen und ganz hinten mit nur 8% die neuen Einfamilienhausgebiete am Stadtrand. Also man hat schon das Gefühl, diese Botschaft ist auch bei der Bevölkerung eigentlich schon angekommen. Es geht ja auch keinem darum, das Einfamilienhaus verbieten zu wollen. Es gibt ja viele, die man auch nutzen kann und die perspektivisch auch leer fallen werden. Das heißt, 3 Punkte habe ich für heute mitgebracht. Das ist einmal Polyzentralität nutzen und ausbauen. Das heißt, in regionalen Entwicklungsstrategien denken, Infrastruktureinrichtungen außerhalb der Metropolen fördern, um eben diese Gemeinden im ländlichen Raum gezielt zu stärken. Ortskerne und Orte, die eben Hochpotenzial haben, gezielt zu unterstützen, zu stärken, dabei den Vorrang der Innenentwicklung auch konsequenter durchzusetzen und dann den Bestand als Schlüssel zum Klima- und Flächenschutz zu begreifen, also alle Anreiz- und Regelsysteme auf bestehende Flächen und bestehende Bausubstanz richten. Das sind die 3 Punkte und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Ja, dann herzlichen Dank auch an Sie, Frau Glander, und dann kann Herr Schmidt jetzt, Dr. Schmidt, seine Frage stellen.
Ja, vielen Dank. Zwei sehr interessante Vorträge. Also generell ist es für uns als AfD auch wichtig, dass natürlich diese Ressource Boden nicht verschwendet wird. Worauf Sie jetzt nicht eingegangen sind, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Ich bin jetzt seit 2014 Stadtrat in Karlsruhe und seit 2014 auch Mitglied im Regionalverband Mittlerer Oberrhein und dort auch im Planungsausschuss. Und aus meiner Sicht sind die Regionalverbände in Baden-Württemberg das beste Mittel, um den Flächenfraß, so sage ich es einfach mal, einzudämmen, weil nämlich damit untereinander ausgemacht werden muss, welche Gemeinde sich wie vergrößern darf. Es gibt Grünzäsuren, es gibt regionale Grünzüge, die zwischen den Gemeinden liegen. Wenn Sie mal mit dem Flugzeug über den mittleren Oberrhein fliegen, dann werden Sie feststellen, da ist ganz viel Siedlungsfläche und nur noch wenig Grün dazwischen. Und in der Nähe ist ja auf der einen Seite der Schwarzwald, auf der anderen Seite die Rheinauen, die ja beide eigentlich ökologisch wertvoll sind. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich diese Regionalverbände schon, oder unser Regionalverband zumindest, und ich nehme an, dass es die anderen in Baden-Württemberg auch tun, verhindern, dass zu viel Fläche verbraucht wird. Einfach, weil man sich gegenseitig da so ein bisschen reguliert. Allerdings sind natürlich die ganzen Bürgermeister da drin und dann wird dieser Grünzug arrondiert, dafür wird dann wieder ein anderer arrondiert, also es nennt sich immer arrondieren, also heißt eigentlich gerade ziehen, in Wirklichkeit wird dann Fläche abgegeben. Also es ist nur eine Bremse, ist keine Verhinderung. Und meine Frage jetzt, es gibt ja in den anderen Bundesländern andere Arten von Regionalplanung. Haben Sie mal untersucht, inwieweit diese Regionalplanung mithilft, den Flächenfraß einzudämmen? Und ich habe jetzt noch zwei andere Punkte. Umbau von nicht genutzten Büroflächen haben wir in Karlsruhe probiert. Das Problem ist, es geht oft gar nicht, einfach aufgrund der Grundrisse. Sie können nicht ein altes Bürogebäude aus Stahlbeton einfach so umbauen, dass da jetzt auf einmal Wohnungen drin sind mit Bädern und Toiletten. Also auch wenn man es wirklich will, meistens wird es dann doch abgerissen, weil einfach die Umbaumaßnahmen viel zu umfangreich wären und durch den Stahlbeton am Ende das gar nicht passt. Und ein anderer Punkt, den Sie jetzt nicht genannt haben, die Anzahl der Bewohner pro Wohnung. Sie haben jetzt beide oft von Wohnungen gesprochen. Es ist ja so, dass also bei uns in Karlsruhe sind es inzwischen, glaube ich, im Durchschnitt 2,1 Bewohner pro Wohnung, Tendenz langsam fallend. Und ich glaube, deutschlandweit sieht es ähnlich aus. Also wenn früher 4 Leute im Schnitt in der Wohnung gewohnt haben, sind es heute nur noch 2, einfach weil es auch sehr viele Single-Haushalte gibt. Inwieweit ändert diese, also ich meine, das sind dann auch oft kleinere Wohnungen. Inwieweit ist denn die Aussage mit den Wohnungen noch gültig, wenn viele von diesen Wohnungen ja dann kleiner werden, weil weniger Leute drin wohnen? Also den Aspekt hätte ich auch gerne noch vielleicht von Ihnen da eine Stellungnahme dazu. Vielen Dank.
Wir sammeln noch ein bisschen. Okay. Ja. Was heißt das?
Frau Dr. Gerst.
Ach so, Frau Dr. Gersten.
Ja, erstmal vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr schöne Vorträge. Ich hatte heute Morgen schon das Vergnügen, mit Leibniz Professor Knieling mich zu dem Thema auszutauschen. Mein Problem ist, dass ich gleich weg muss. Ich würde nur 2 Impulse gerne setzen. Ich würde gerne sagen, die Bundeskompensationsverordnung anzuschauen, um diese Entsiegelung besser und anders zu bewerten. Dann können sich die ganzen Länder daran ein bisschen vielleicht ein Beispiel nehmen. Weil jetzt ist es ja wohl so, dass man nur die horizontale nimmt und dann alles, was drüber ist an Gebäuden, nicht mehr bewertet wird. Das wäre für mich immer so ein Hebel gewesen, um auch Entsiegelung von bestimmten Flächen besser honorieren zu können. Und das Zweite, vielleicht die Idee, wie man es hinkriegt, dass man mehr Photovoltaik auf Dächern und so, wie kann man das sicherstellen? Das ist schon, ich weiß es nicht, natürlich wollen wir das alle, aber wo ist der Hebel, wie man das eigentlich gesetzlich vielleicht machen könnte? Danke.
Ja, vielen Dank. Und Frau Friesema.
Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es sehr interessant. Ich habe jetzt irgendwie ganz viele Fragen, ehrlich gesagt. Genau, aber was mich auf jeden Fall verwundert hat oder überrascht hat, das wusste ich nicht, dass es so eklatant ist, dass 1/3 der neu gebauten Gebäude tatsächlich außerhalb der Innenverdichtung, also auf einer Grünfläche, gebaut werden. Im Hinblick auf den Bauturbo, der jetzt von der Bundesregierung beschlossen worden ist, wird immer gesagt, dass es gar nicht dafür genutzt wird, auf der grünen Fläche zu bauen, aber es bestätigt dann ja eigentlich nicht den Punkt, würde ich mal denken. Genau, und in dem Zusammenhang interessiert mich Ihre Haltung dazu, dass ja jetzt gerade das Baugesetzbuch novelliert wird und der Neubau von Wohnungen ins überragende öffentliche Interesse gestellt wird, im Hinblick darauf, dass wir so viele leerstehende Einfamilienhäuser haben, 11 Millionen Quadratmeter Büroleerstand in Deutschland haben. Ist das sinnvoll? Ist das der richtige Schritt, um die Ziele, die Sie ja formuliert haben, zu erreichen, weniger Flächenverbrauch anzugehen? Das Gleiche gilt ja im Prinzip für das Infrastrukturzukunftsgesetz, wo der Neubau von Autobahnen ins überragende öffentliche Interesse gestellt werden. Das würde mich interessieren. Und vielleicht können Sie noch mal was zum Potenzial von Umbau, Aufstockung, Umnutzung sagen. Kann man damit die Wohnungskrise, die wir haben, weil wir Bedarf an neuen Wohnungen haben, erreichen? Genau. Und ich kenne auf jeden Fall noch andere Zahlen zum Umbau vom Büroleerstand. Uns liegen Zahlen vor, dass man ungefähr die Hälfte der Flächen eigentlich schon gut in Wohnungen umbauen kann. Was man mit dem Rest macht, kann man dann ja mal überlegen. Aber vielleicht haben Sie da ja auch noch einen Impuls zu. Vielen Dank.
Und Kollege Mack hat sich noch gemeldet.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin Vorsitzender eines Regionalverbands und war einer dieser bösen Bürgermeister, die auch Flächen für Wohnraum beantragt haben. Letztendlich muss man es ja mal sehen, man ist schon ein Stück weit in einem Dilemma. Also wenn man jetzt so kleine Orte hat, da ist ja das Versprechen, das du so jungen Leuten dort geben kannst im ländlichen Raum, du kannst dir den Traum vom Eigenheim dort erfüllen. Und wenn man das nicht erfüllen kann, dann sind die halt weg und diese Orte bluten dann aus. So, das ist ja das andere Problem, das man am Ende hat. Und auf der anderen Seite, in so mittelgroßen Orten oder Städten, hat man ja jetzt die Möglichkeit mit Stadtsanierung, und das Programm wird ja jetzt von uns auch weiter ausgebaut, schon die Möglichkeit, auch gerade innerorts natürlich eine Entwicklung wieder anzustoßen. Weil oftmals hat man ja das Problem, dass da alte Gebäude stehen, wo der Abbruch mehr kostet, als das Grundstück wert ist. Also man hat dann im Prinzip gar keine Möglichkeit. Und wenn man dann Stadtsanierungsmittel bekommt, hat die Gemeinde die Möglichkeit, eben das zu 100% bezuschusst abzubrechen und damit überhaupt wieder eine neue Entwicklung zu befördern. Weil wenn Sie dort in der Innenstadt keinen attraktiven Wohnraum haben, dann zieht natürlich auch niemand hin. Wenn Sie das aber schaffen, haben Sie natürlich die Möglichkeit, dass vielleicht Leute, die in einem großen Einfamilienhaus leben, dann im Alter lieber in die Innenstadt ziehen, barrierefrei, wo sie schneller zum Arzt kommen oder in den entsprechenden Supermarkt. Und dann werden dort wieder Wohnungen für junge Leute frei oder Häuser für junge Leute frei. Also so eine Entwicklung. Sehen Sie da noch Potenzial, auch mit anderen Zuschussprogrammen oder rechtlichen Änderungen was zu bewegen? Weil letztendlich geht es ja darum, die Kommunen müssen ja auch überlebensfähig sein und eine Perspektive bilden.
So, schon ein Strauß an Fragen. Wer mag beginnen? Professor Benisch.
Gut, ich kann gerne starten. Also vielen Dank überhaupt für diese vielen Fragen. Die Herausforderung ist jetzt auf alles eine gute Antwort zu geben. Herr Schmidt, vielen Dank auch zu den Hinweisen der Steuerung der Regionalplanung. Da gibt es zum Beispiel auch Studien von Professor Siedentopp und Pelche, die ja die Regulierungsintensität der Regionalplanung beforscht haben, weil sie fragten, inwieweit wir das beforscht haben. In der Community wird es beforscht. In Bezug auf die Flächenneuausweisung muss man aber sagen, dass unsere Studien zeigen, dass es eben aktuell so ist, dass die Regionalplanung nicht effektiv genug ist. Sie hat nicht die Steuerungsintensität, wie es notwendig wäre. Es bedarf eben da dann auch eines vielschichtigen Konzeptes, eben das sowohl auf der Bundesebene erstmal gestartet wird. Da ist ja schon mal das Ziel 30 Hektar und Flächenkreislaufwirtschaft sehr gut formuliert. Das ist ja auch sehr zu begrüßen. Allerdings bedarf es dann einer weiteren Untersetzung. Unsere Studien zeigen, dass auf der Bundesebene eine stärkere Regulierung jetzt schon stattfindet. Flächenkontingente zeigen zum Beispiel, wenn man jetzt das 30-Hektar-Ziel auf die Bundesländer runterbricht, dass man dann vielleicht sehr gut auch steuern könnte, wie viel Fläche neu ausgewiesen wird und wo ausgewiesen wird. Aber wenn das dann eben nur auf der regionalen Ebene passiert, ohne Kontrolle, dann kann das eben dazu führen, dass zu viel Fläche weiterhin ausgewiesen wird und gar nicht dann erkannt wird, an welcher Stelle eben jetzt man steht in Bezug auf Flächenneuausweisungen. Also dabei darf es dann auch, wie ich sagte, ein sehr genaues Monitoring. Und die Regionalplanung braucht eben auch klarere Vorgaben. Eine Empfehlung von unserer Seite aus dem Freiraumverlusteprojekt ist zum Beispiel, dass stärker verbindlich die Innenentwicklung auch forciert wird. 70% Innenentwicklung wäre für uns ein Ziel. Aktuell ist das ja eben noch nicht so hoch formuliert. Und wie eben wir beide ja auch jetzt festgestellt haben, ist aktuell, und das ist vielleicht dann auch die Antwort auf die Frage schon von Herrn Mack, auch in Teilen, dass es eben darum geht, dass wir sehr intensiv auch jetzt eben in den Bestand gehen. Also wir können auch im ländlichen Raum die bestehenden Immobilien nutzen. Sie müssen auch nicht immer abgebrochen werden, auch vor dem Hintergrund von Ressourcen und ja, den ganzen Umweltsituationen könnte man eben auch zeigen, oder gibt es ja auch schon bestehende Umbaukonzepte, die ganz klar aufzeigen, dass da große Potenziale sind, Wohnraum zu schaffen, ohne neue Ressourcen zu verschwenden. Also das müsste nur stärker noch umgesetzt werden oder durch entsprechende regionalspezifische strategische Konzepte ja, vorausgedacht werden. Aber was eben von meiner Seite eben auch noch vielleicht eben den Gedanken stärken würde, natürlich wünscht sich jeder in der kleinen Kommune sein Einfamilienhaus oder seinen Wohnraum, wo er weiterhin in der Region bleiben darf. Vielleicht muss es aber eben dann nicht ein klassisches Einfamilienhaus sein, so wie wir es kennen. Vielleicht ist eben die Planung durch entsprechende neue Konzepte gefordert, aufzuzeigen, wie man flächeneffizient durch höhere Dichte, durch entsprechende mehrfach multifunktionale Nutzung, also verschiedene Wohnen, Gewerbe, durch verschiedene Freizeitangebote, dass ein Objekt eben viele Möglichkeiten eben anbietet und dass es nicht dann eben dieser Wohnwürfel ist, der auf der grünen Wiese steht, sondern eben vielleicht ein ganz innovatives Konzept, was eben jetzt von Seiten von Architektur und Stadtplanung zu erarbeiten wäre. Und da könnte man vielleicht, wenn man sieht, wie viel Geld auch in verschiedene bestehende Projekte in der Vergangenheit für Flächeninanspruchnahme schon ausgegeben wurde und viele tolle Konzepte entwickelt wurden, wäre es ja vielleicht auch gut, dass die Planung noch stärker in die Pflicht genommen wird, um vielleicht auch auf der Lehre von Seiten der Studenten, der Studierenden, ähnlich wie es damals in den 20er Jahren im Bauhaus war, dass es da plötzlich sehr innovative neue Konzepte gibt. Und die gibt es ja auch schon, das können Sie ja gleich, Frau Glander, auch untersetzen. Aber es ist vielleicht noch nicht so weit kommuniziert, dass die einzelnen Bürger, viele wollen in die Drei-Seiten-Höfe, die gibt es aber nicht in der großen Menge, aber vielleicht gibt es dann andere Wohnformen, die dann so solche Wohnwünsche abdecken. Das vielleicht jetzt erstmal von meiner Seite. Ich ergänze aber gleich auf die weiteren Fragen.
Frau Glander, dann können Sie erstmal das ergänzen.
Genau, ich kann ja auch noch zu Herrn Schmidt auch zum Thema Büroflächen. Wie Frau Friesema auch richtig gesagt hat, gibt es ja durchaus Studien, die zeigen, dass ein großer Anteil genutzt werden kann. Also diese Studie ist mir auch bekannt, eine Studie von der TU München, die das zeigt. Manchmal ist es aber natürlich auch ein Thema, also manchmal ist es ein Thema der Haltung. Wie genau möchte ich, dass meine Ansprüche umgesetzt werden? Man darf natürlich nicht mit dem Neubauanspruch an einen Bestand gehen. Das ist auch ein bisschen ein gesellschaftlicher Wandel, der davon nötig ist, dass wenn man sagt, ich möchte mit dem Bestand umgehen, habe ich vielleicht auch bestimmte Vorstellungen, die nicht ganz eins zu eins umzusetzen sind wie auf dem Neubau. Dafür habe ich dann im Anschluss eine individuelle Lösung. Aber es hängt natürlich auch ganz oft an den bestehenden Regularien. Also es gibt einfach Brandschutzbestimmungen, Sicherheitsbestimmungen, die eben sehr, sehr streng und für den Neubau ausgerichtet sind. Und dann ein Gebäude, was eben seit 50, 60 Jahren so steht und auch so funktioniert, funktioniert dann eben nicht mehr, weil der Gang 5 Zentimeter zu schmal ist. Und da muss man auf jeden Fall flexibler werden. Da sind ja auch einige Bundesländer schon auf dem Weg, so eine Art Umbauordnung zu installieren oder zumindest ihre Bauordnung so zu überarbeiten. Niedersachsen ist da relativ weit vorn dabei, dass es eben ermöglicht wird, Bestand auch besser zu nutzen und dass es eben nicht schwieriger wird. Also das ist es oft das, was es teuer macht. Also wir haben da eine Grafik, die eben zeigt, wenn man jetzt die neubaugleiche Vollmodernisierung und ich will meinen Durchgang da, wo ich ihn haben will, dann wird es teurer. Wenn ich aber sage, ich gucke, was ich habe und schaue, wie ich mein Programm da reinbekomme, dann ist es im Regelfall immer günstiger, weil einfach die Ressourcen und das Material schon da sind. Es gibt sicherlich Ausnahmenfälle oder Fälle mit extrem großen Tiefen. An sich ist Bürogebäude aber eigentlich ganz gut nutzbar, weil man ja meistens auch erstens belichtete Flächen zum Arbeiten braucht und zweitens eigentlich das ganz gut abtrennen kann, weil oft so eine Unterteilbarkeit von großen Büroflächen eigentlich schon vorher gedacht war. Dann zu der Anzahl der Bewohner pro Wohnung ist es tatsächlich so, genau, das steckt natürlich dahinter, hinter dieser extremen Zunahme. Da stehen ja jetzt dann nicht 20 Millionen Wohnungen leer, sondern nur 2. Dass halt wir eben mehr alleine wohnen. Sowohl im Alter als auch junge Menschen wohnen eher im Single-Haushalten. Jede zweite Drei-Zimmer-Wohnung wird von nur einer Person bewohnt. Und da geht es dann natürlich darum zu schauen, wie kann man entsprechenden Wohnraum, also wenn man Wohnraum schafft, wie sieht der aus, wie ist der gestaltet? Man sieht, gleichzeitig ist die Leerstandsquote bei Einzimmerwohnungen am höchsten. Also es ist nicht so, dass da einfach nur ein Angebot ist, sondern die Nachfrage ist auch nicht so groß. Also die meisten Personen wohnen auch gerne alleine auf drei Zimmern. Das heißt, was wir glauben, ist, dass es eigentlich nur über die Qualität geht. Also man sieht ja, qualitätsvolle Wohngebiete wie die Gründerzeitviertel in den Großstädten, da ist der Schallschutz schlecht, da ist die Dichte hoch. Ich habe selber Freunde, die wohnen zu fünft in der Zwei-Zimmer-Wohnung, einfach weil sie die schön finden und weil sie sich da wohlfühlen. Das heißt, ja. Ich sage nicht, dass das das Ziel ist. Ich sage nur, dass was viele bereit sind auszuhalten dafür, dass sie in der Region wohnen und in dem Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen. Also glauben wir, dass es nicht per se hilft, eine Zimmerwohnung zu bauen, sondern man muss sie dann auch in einer entsprechenden baulichen Qualität bauen und in einer entsprechenden stadträumlichen Qualität. Darum geht's. Genau. Dann vielleicht, ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwie... Genau, und das Gleiche gilt dann eben für die Einfamilienhäuser, wie schon richtig gesagt. Ein Großteil der Einfamilienhäuser ist im Besitz von Personen über 67. Wenn man sich die Bevölkerungspyramiden anschaut, kommen nicht so viele nach, wie gehen werden, perspektivisch. Und da gibt es eben diese Siedlungsringe der 80er Jahre, der 90er Jahre, die perspektivisch komplett leer fallen könnten. Und auch da geht es natürlich darum, die haben noch in anderen Dichten gebaut. Also man kann auch diese Einfamilienhausgebiete, da herrscht ein hohes Potenzial, ohne unbedingt diese Gebiete zu verschlechtern, sie zu verdichten. Viele Grundstücke lassen auch noch ein zweites Gebäude zu. Viele Grundstücke lassen vielleicht auch noch ein zweites Geschoss zu. Viele Gebäude selber lassen eine Teilung zu. Das muss man dann eben auch in die richtigen Bahnen lenken. Genau.
Ich würde jetzt gerne noch Frau Frisema adressieren, also die Frage in Bezug auf das Bauen auf der grünen Wiese. Wir hatten ja beide dann den Hinweis gegeben oder die Empfehlung, dass es eher darum geht, ja, den Bestand zu adressieren und dass man eben dann gezielt auch junge Familien dahin motiviert, eben auch vielleicht in die Ortskerne zu gehen oder eben die Qualitäten des bestehenden Einfamilienhausgebietes eben wieder neu aufzuwerten und damit eben dann die bestehenden Werte eben zu nutzen. Also es sind ja nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern auch soziale und ökologische Fragen, die vor dieser Thematik stehen. Und ja, in diesem Kontext ist es eben vielleicht auch noch wichtig, dass wir ja zunehmend einfach Digitalisierungswerkzeuge haben. Wir haben neue Daten, wir haben auch digitale Zwillinge künftig zur Verfügung, sodass wir eigentlich dann auch noch mal eben viel stärker eben solche Entscheidungen auf regionaler, kommunaler Ebene auch unterstützen können. Also wir können eigentlich eben dann Zahlen liefern. Wir könnten eben Kataster aufbauen mit relativ wenig Aufwand. Können wir dann auch solche Dinge, wie gerade angesprochen, eben auch bundesweit verfügbar machen, dass man dann auch weiß, wie viele Wohnungen oder wie viele Einfamilienhäuser mit welcher Qualität zeitnah verfügbar werden und was für Potenziale überhaupt in diesem Bestand stecken. Das ist zwar implizit, dieses Wissen ist vorhanden, aber es kleinräumig sichtbar zu machen und damit dann auch in einer Nachfrage nach Wohnraum eben dann eben zu kommunizieren, das wäre eben dann auch die Herausforderung. Genauso, wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden, dass man dann diese digitalen Werkzeuge, die digitale Zwillinge nutzt, um Zersiedlungswirkungen zum Beispiel direkt messbar zu machen, bevor gebaut wird. Also Planungsvorhaben quasi direkt zeitnah zu bewerten, das ist auch ein offenes Feld, was jetzt künftig sich durch eben Digitalisierung und neue Daten auch ermöglicht. Also das wäre dann auch die Empfehlung, weniger auf der grünen Wiese bauen, sondern in dem Bestand. Und wenn auf der grünen Wiese gebaut wird oder neu ausgewiesen wird, dann eben frühzeitig auch eine klare Bewertung mithilfe unserer neuen Datenprodukte vorzunehmen. Das ist bislang noch zu wenig und gerade auch im Kernstadtbereich und im Umlandbereich von den Großstädten sind wir eigentlich in der Lage, bessere Monitoring-Werkzeuge aufzubauen und bessere Bewertungstools bereitzustellen aus der Wissenschaft, aber natürlich auch in Kooperation mit der Praxis.
Vielleicht noch eine Ergänzung, dass ich das auch nachvollziehen kann, dass es eine sehr schwierige Situation ist, wenn es auf der einen Seite eine große Nachfrage oder einen großen Druck gibt und man dem entsprechen muss, dann dagegen zu halten. Aber man muss sich natürlich auch immer bewusst machen, dass es ja nur eine zyklische Entwicklung immer ist. Also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass in Berlin Wohnungen veräußert wurden, dass in Leipzig Wohnungen abgerissen wurden. Und da ist eben diese Gefahr da, dass sich das wiederholt, wenn man jetzt ganz schnell ganz viel so baut, dass es eben auch nicht die Qualität hat, dass man Lust hat, es langfristig zu halten und langfristig zu nutzen, sondern es geht eben darum zu schauen, wo wirklich gezielt Bedarf besteht und da reinzugehen. Und deswegen ist so eine pauschale Bevorzugung von Neubau für Wohnungen zu Wohnungszwecken aus unserer Sicht auch nicht sinnvoll, sondern wirklich nur da, wo der Wohnungsmarkt extrem angespannt ist und wirklich kein Potenzial mehr herrscht. Dann kann das natürlich sinnvoll sein. Und man muss ja auch generell nichts verbieten, aber man kann überlegen, wo man die Anreize setzt. Also ich finde es auch sehr zu begrüßen, dass die Bundesregierung ja zwei Förderprogramme neu aufgesetzt hat, also Jung kauft alt schon ein bisschen länger und jetzt Gewerbe zu wohnen. Das geht sicherlich in die richtige Richtung. Sie sind vielleicht noch nicht in dem Umfang, den man sie sich vorstellen könnte, oder sie könnten vielleicht noch leichter zugänglich sein, aber das sind auf jeden Fall die Förderprogramme, die es braucht. Ja. Und andere braucht es vielleicht weniger, die es noch gibt.
So, das hat jetzt weitere Fragen provoziert und der Kollege Koller hat das Wort. Und dann der Ralf Brinkhaus.
Ich dachte, Ralf Brinkhaus war vor mir. Ja, herzlichen Dank für die Impulse, die sich natürlich aber als Kommunalpolitiker dann auch ein Stück weit viel Theorie mit dabei ist. Ich habe in Jahrzehnten der Kommunalpolitik so manches gelernt, zum Beispiel das höchste Gut in der Gemeindepolitik ist die selbstständige Planungshoheit. Das ist einmal das eine. Das Zweite, was ich natürlich immer wieder feststelle, ist jetzt überhaupt keine Forderung, nur eine Wahrnehmung, dass wir selbstverständlich viele Leerstände hat, selbst am Land draußen. Wenn man da jemand anspricht drauf, dann bekommt man oft zur Antwort, ja, wenn ich mal Mieter drin habe, dann bekomme ich die nicht mehr raus, wenn ich es mal selber brauche. Zweite Feststellung, kann jeder dann die richtigen Schlüsse ziehen? Und ich glaube, dass man nur durch Vorgaben, ich glaube, wir müssen eher mit Anreizen, dass man Wohnraum besser und gezielter nutzt, also mit Anreizen, nicht mit irgendwelchen erhobenen Zeigefinger. Und wenn ich die Zahl dann mitgehört habe oder gesehen habe, die ich überhaupt nicht in Zweifel ziehe, dass die Anzahl der Wohnungen um einen deutlichen höheren Anteil gestiegen ist als die Anzahl der Einwohner. Und trotzdem erleben wir in ganz, ganz vielen Bereichen, fast im ganzen Land, eine Wohnungsnot. Also oder eine drückende Nachfrage. Also ich weiß nicht, wie das hier, ich erlebe das bei mir, selbst im ländlichen Raum, dass es schwer ist, eine Wohnung zu finden. Und in Berlin, im anderen Extrem, glaube ich, ist es ähnlich. Also wir müssen hier wirklich auch mit klügeren Anreizen und vielleicht auch, das haben Sie auch richtigerweise gesagt, mit Auflagen, aber auch mit verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, Kostenbremsen. Wenn ich heute einen Altbau saniere, welche Entsorgungskosten, welche Auflagen. Es gibt so einen Spruch, ich hoffe, es verstehen ihn alle, aber der bei uns heißt, hast du Geld und bist dumm, kaufst dir ein altes Haus und baust es um. Also wenn der Neubau dann günstiger ist als eine Altbausanierung, oder dann haben wir natürlich auch gewisse Probleme im System. Also all diese Dinge ist wichtig, dass wir diese Impulse bekommen und vielleicht als politische Schlüsse nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, weil Druck immer Gegendruck erzeugt, sondern eher die Anreize und das Bewusstsein zu stärken, welche Auswirkungen das hat und die Anreize auch zu geben, dass bestehender Wohnraum auch besser genutzt wird.
Dankeschön. Dann Ralf Brinkhaus und dann Kollege Reck. Und
ja, Sie haben ja ein paar Punkte zur Nachverdichtung aufgeführt, also Aufstockung, Hinterlandbebauung, Umwandlung vom Büroraum, wobei da gibt es ja durchaus zwei Meinungen, ob das geht oder nicht, aber ich will das einfach mal so stehen lassen. Was ich so erlebe, ist, dass oftmals auch die Regulierung da ein Hindernis gegen ist. Also das heißt, nehmen wir jetzt mal so ein schönes Beispiel. Ich habe einen Supermarkt, der ist anderthalbstöckig, und ich will da, was technisch überhaupt kein Problem ist, auf Ständern was rüberbauen. Diese Projekte scheitern regelmäßig, weil es irgendwelche Lärmschutzvorschriften oder sonst was gibt. Und deswegen, oder Sie haben irgendwelche Probleme mit der Hinterlandbebauung, Sie haben Probleme mit der Umnutzung vom Büroraum, übrigens auch Einzelhandelsflächen, da dürfen wir uns ja nichts vormachen, wir haben viel zu viele Einzelhandelsflächen in Innenstädten und ich würde sagen, anstatt leerer Schaufenster wäre es da vielleicht auch mal gut, die eine oder andere Wohnung reinzusetzen, um auch irgendwo Leben in die Innenstädte wieder reinzubringen. Auch regulierungsmäßig teilweise sehr, sehr schwierig mit Änderung von Bebauungsplänen. Frage an Sie deswegen, gerne auch im Nachgang, was sind eigentlich die Top Ten, wo wir im Prinzip Regulierung rausnehmen müssen, damit wir sowas hinkriegen? Weil das ist ja immer eine Güterabwägung, die wir machen. Ja? Das heißt, klar hat natürlich Lärmschutz eine Bedeutung und viele andere Sachen haben auch eine Bedeutung. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen irgendwo Wohnraumflächen sparen, schaffen, dann müssen wir halt irgendwie vielleicht umpriorisieren. Und ich glaube, die Bereitschaft zum Umpriorisieren ist durchaus auch da. Aber da bräuchten wir konkrete Anhaltspunkte. Wir beschäftigen uns mit Bürokratieabbau und mit Regulierung. Wir haben ein Gesetz jetzt gerade die Anhörung gehabt. Das ist ein Bundeserprobungsgesetz, wo man Experimentierklauseln auf den Weg bringen kann. Und wenn Sie uns da ein bisschen Futter geben, müssen Sie jetzt nicht spontan machen, aber dann wären wir sehr dankbar.
Herr Reck.
Ja, da möchte ich mich auf jeden Fall anschließen. Der Herr Kollege Brinkhaus hat mir eine meiner Fragen schon vorweggenommen. Es wurde ja mehrmals hier angesprochen, dass man hier mit gezielten Förderungen und da mit Subventionen und dort noch Förderrichtlinien immer wieder Misslagen, Missstände, Dislokationen noch ein bisschen gerade rücken kann. Aber ich sehe auch gerade, Frau Glander, Sie haben ja den Donut-Effekt angesprochen. Ein großes Problem dieses Donut-Effekts ist ja gerade, dass wir in Deutschland bei der Sanierung von alten Gebäuden, teilweise unter Denkmalschutz, enorme Kosten haben. Und gerade diese maßgeschneiderten Lösungen sind natürlich an sich ja auch noch baulich teurer, wie in vielen Lebenslagen, als jetzt diesen, ich glaube, der Kollege hat es gesagt, Würfel auf der freien Wiese. Ne? Da interessiert mich auch wirklich konkret, in der Baugesetzgebung, in der energetischen Sanierung, in Brand-, Lärmschutzvorschriften, wo könnten Sie eher spürbare Vereinfachungen sehen? Gibt es in der Forschung gewisse Grundtendenzen, wo es in Richtung Bürokratie, Bauvorschriftenabbau, gewisse Richtungen geht, wo man jetzt bestehende Richtlinien ändern kann? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich auf den ländlichen Raum. Und da bin ich dem Kollegen, also dem Herrn Professor Dr. Behnisch, sehr dankbar, dass Sie zumindest das Problem adressiert haben, des Zielkonflikts der erneuerbaren Energien mit den Flächenzielen und auch der Bevölkerung vor Ort. Es gibt ja ein 2% Flächenziel für Windenergie an Land, das bis 2032 zumindest planerisch über Regionalplanungsverbände ausgewiesen werden wird. Und wenn ich in meinen Wahlkreis gucke, im ländlichen Sachsen, habe ich teilweise Gemeinden mit 90, gefühlt 100% Gegenbewegung dagegen, wenn Windräder kommen. Das ist das große Akzeptanzproblem einerseits, aber auch das quantitative Problem, vor allem bei Freiflächen-PV-Anlagen. Wir haben in Sachsen mannigfaltige Anlagen im mittleren zweistelligen Hektarbereich, aber auch mitunter im niedrigen oder mittleren dreistelligen Hektarbereich pro Anlage, die einfach als komplette Freiflächen-PV-Anlage weg sind. Da würde mich mal interessieren, weil ja andere Länder in Europa, die gehen ja in ihre Energieerzeugung, gerade, ich will jetzt das Fass Kernkraft nicht aufmachen, aber es ist zumindest als eine Anlage mit dem Energieoutput mit deutlich kleinerer Fläche, als wie wir in Deutschland den Wind- und Sonneweg gehen. Gibt es da in der Forschungslandschaft, vielleicht auch im europäischen Kontext, im europäischen Ausland, durchaus kritische Töne, die diesen deutschen Weg auch oder dieses 2%-Ziel an sich kritisch sehen. Das würde mich interessieren. Und dann noch mal eine Kulisse, die man vielleicht noch drauflegen könnte, die jetzt nicht genannt wurde. Vielleicht ist die auch nicht so groß angesehen jetzt im Flächenmanagement. Das Thema Ernährungssicherheit. Also, dass man auch gerade, Sie hatten, glaube ich, an einer Stelle qualitative Bodennutzungen oder Bodenwerte angesprochen, dass man da auch wirklich geht, dass es auch andere, noch nicht genannte Problematiken gibt, bestimmte Stilllegungsquoten von Ackerland, die im EU-Förderregime natürlich integriert sind, Blühstreifenanlage, nicht produktive Flächen allgemein, dass man da vielleicht irgendwo in der Forschung, das würde mich interessieren, wie da der Forschungsstand ist, an beide gerne gerichtet, dass auch irgendwo ein gewisser Selbstversorgungsgrad auch berücksichtigt ist, also auch im qualitativen Grünland- und Acker-Monitoring, dass man da vielleicht irgendwo Erkenntnisse hat oder ob es da vielleicht auch graue, weiße Flecken gibt, wo Sie auch da Nachbesserungsbedarf sehen an der Datenerhebung. Ja, das wäre sehr gut.
Eine Reihe von Fragen. Jetzt sehen wir noch Frau Fiesemer dazu.
Genau, ich hatte mich jetzt noch mal gemeldet, weil Herr Koller das gerade angesprochen hat mit dem spekulativen Leerstand. Das bewegt mich auch, gerade am Anfang die erste Frage. Und da würde mich interessieren, was Sie für Maßnahmen dafür geeignet halten. Weil es gibt ja schon so Überlegungen, dass man von Leerstandsabgaben spricht. Also wenn jemand ganz bewusst eine Wohnung leer stehen lässt, ohne dafür Gründe anführen zu können, beispielsweise eine Sanierung. Da gibt es so Überlegungen, zum Beispiel 30% der Netto-Kaltmiete als Kommunen zu verlangen. Und ich meine, die Kommunen sind ja in einer finanziellen Schieflage. Von daher denke ich auch, dass die offen dafür sind. Und niemand hat gerne eine leere Wohnung einfach rumstehen. Und dann vielleicht auch noch mal zum Thema Leerstand die Frage, was halten Sie denn von der Idee, zum Beispiel in Berlin ja auch gerade ganz aktuell zu sagen, wir bauen keine weiteren Hotels, die oft leer stehen, wir bauen keine weiteren Büros, die ja sowieso in Berlin schon mit 2 Millionen Quadratmetern leer stehen, also zu radikaleren Maßnahmen zu greifen. Ich will jetzt das Einfamilienhaus da ein bisschen außen vor lassen, weil das, glaube ich, eine sehr emotionale Debatte ist, aber das spielt da natürlich, wenn wir jetzt auch die Zahlen sehen, auch mit rein. Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist die Frage von Bodenpreissteigerungen. Also da gibt es auch die Überlegung eines Bodenpreisdeckels, Erbbaurecht verstärken. Ich finde, das zählt in der Debatte um Flächen, Flächenkonkurrenz, ist das eigentlich auch noch wichtig, wie man da zum Beispiel dafür sorgen kann, dass nicht weiter, also das entkoppelt wird, das Gebäude vom Bodenpreis, dass man das stabil hält, weil das sonst eine Spirale nach oben hin ist. Genau, und dann wollte ich jetzt gerade noch einmal, weil der Punkt noch angesprochen worden ist, zur Ernährungssicherheit und Flächen. Es wird ja jetzt gerade im parlamentarischen Verfahren das Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen. Und da drin ist ja auch vorgesehen, die Biogastreppe einzuführen, also weiter Gasheizung einbauen zu können, wenn man dann Biogas beimischt. Und der muss ja auch irgendwo produziert werden auf den Flächen. Und ich weiß nicht, ob es dazu Einschätzungen gibt, weil es ja auf 10% Beimischquote dann steigt. Wo diese organischen Dinge für die Biogasquote produziert werden können. Und gibt es da nicht einen Konflikt mit der Ernährungssicherheit in Deutschland, wenn man sich nicht abhängig machen will von anderen Regionen?
Bevor ich jetzt mit meiner Frage hinten runterfalle, ich habe auch noch. Ich hätte gerne noch mal eine Einschätzung von Ihnen, ob jede Flächennutzung denn gleich belastend ist für die Fläche. Oder wir haben ja hier jetzt auch verschiedentlich, das ist ja groß, angesprochen, wenn zwei Nutzungen parallel sind auf einer Fläche. Also ist da jede Fläche gleich belastend und gleich verbrauchend, gleich zersiedelnd? Oder ist die Einfamilienhaussiedlung, die jetzt eben dann nicht nur die Schottergärten hat, sondern auch noch Baumbestand und Grünfläche, ist die dann ökologisch doch noch wertvoller als andere Nutzung, wie flächenverbrauchend ist in dem Sinne auch Windkraft, wo dann unten ja noch Ackerfläche dann stattfindet kann und dergleichen mehr. Also können Sie das auch noch ein bisschen einordnen? Und meine anderen Fragen stelle ich mal zurück und dann haben Sie jetzt das Wort.
Gut, das ist ein Potpourri. Wir haben uns geeinigt, dass ich antworte. Ich würde zuerst antworte und ich glaube, so die Themen, wenn es wirklich so tief in die Themen der Flächennutzung und verschiedenen Arten der Flächennutzung geht, würde ich das Herrn Dr. Binisch überlassen. Ich sage mal generell zur Akzeptanz ist unsere Empfehlung halt schon, man kann sicherlich auch über eine gute Positionierung vieles abfangen, also schauen, von wo ist was zu sehen, welche Flächen sind denn wie einsehbar, fügt sich wie in die Landschaft ein. Da gibt es schon Erfahrungen, dass man da, wenn man da verschiedene Optionen zur Verfügung hat, auch schauen kann, wo stört es denn vielleicht weniger den Blick und wo mehr. Also da lässt sich auch über eine Positionierung was machen und generell, dass wir natürlich immer ja, bemüht sind, wenn Flächen genutzt werden, dass auch wenn es zum Beispiel um Ackerflächen geht, man vielleicht schaut, dass es auch ein gewisses Landschaftsbild dabei noch, also diese großen monokulturellen Felder natürlich auch teilweise fürs Landschaftsbild schwierig sind, genauso wie die Photovoltaikflächen. Aber und wenn man dann neue Siedlungs- und Verkehrsflächen ausweist, natürlich über solche Dinge wie einen verbindlichen Grünflächenfaktor dann in den Bebauungsplänen auch nachdenken sollte, um dann eben gewisse Arten von Versiegelungen einfach zu verhindern in dieser Fläche zumindest. Das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ansonsten zum Thema Kosten bei Umbau und Sanierung. Wir kennen diese Sprüche. Ich glaube, es hat zum Teil eben mit einer gewissen Anspruchshaltung, auch mit einer Art des Umgangs mit dem Bestand zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass eben ja, vielleicht teilweise die Datengrundlage nicht so ist. Also da ist auch eine Aufforderung an uns, wenn man jetzt heute neu baut, entsprechend die Datengrundlage auch so vorzuhalten, dass man eben keine Überraschung findet, wenn man saniert. Trotzdem gibt es natürlich diese Fälle. An sich ist es aber ähnlich wie bei der Textilindustrie. Es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass es für mich günstiger ist, in einen Discounter zu gehen und mir ein T-Shirt für 2 Euro zu kaufen, als mein altes T-Shirt reparieren zu lassen. Und genauso ist es beim Umgang mit Gebäuden. Das sind halt einfach wirtschaftliche Faktoren, die bei diesem Neukaufen nicht einberechnet werden, Umweltfaktoren, die darauf einzahlen, die im Moment einfach nicht eingepreist werden. Also die entsprechende CO2-Emission bei der Herstellung der Baumaterialien, beim Transport der Baumaterialien und so weiter, das fügt sich in diese Bepreisung gar nicht ein. Also eine ehrliche CO2-Bilanzierung würde dazu führen, dass der Bestand eigentlich automatisch einen Vorteil hat. Wir sind eben nur sehr energieeffizienzgetrieben gewesen und nicht emissionseffizienz getrieben. Es geht ja eigentlich nicht um die Heizenergie, sondern es geht um die Emissionen, die durch das Heizen freigesetzt werden. Und da gibt es eben auch in vielen anderen Bereichen des Bauens Emissionen, die freigesetzt werden, die bislang noch gar nicht in der Betrachtung einbezogen waren. Und deswegen hat eigentlich der Bestand grundsätzlich schon mal einen Startnachteil, wenn es um Kosten geht. Zu dem Regulierungsabbau 10 Punkte, also ich habe, glaube ich, jetzt 8. Also zum einen ist es tatsächlich die Vorgaben des TA Lärm, die man anpassen sollte in bestimmten Gebieten, eben um quasi ähnlich wie zum der Straßenlärm, wird ja auch anders bewertet, ja, also dass man da anpasst, dass eben Wohnnutzung auch in solchen Gebieten möglich sind, dass man auch die Baugebietstypen der Baunutzungsverordnung anpasst, also auch in Kerngebieten Wohnen regelhaft zulässt zum Beispiel, dass es halt nicht immer diese Ausnahme, es ist jetzt auch schon vieles möglich, fast alles möglich, wenn man das denn will, aber es ist natürlich immer ein Ausnahmebestand, der dann da erfolgt, sodass es darum geht, diese beiden Punkte anzupassen. Und dann haben wir so eine Grafik gemacht, die nennt sich Big Six, die Hürden der Umbaukultur. Das ist der Brandschutz, der Wärmeschutz, die Barrierefreiheit, Abstandsflächen, Schallschutz und auch Stellplatzverordnung. Also da es scheitert ja teilweise schon daran, dass man Wohnnutzung, Büro zu Wohnen umnutzt, weil man nicht die nötigen Stellplatzflächen nachweisen kann. Also da gibt es einige Punkte, die hier explizit aufgeführt sind, die ich gerne im Nachgang auch noch mal als Grafik zur Verfügung stelle, beziehungsweise diesen Baukulturbericht habe ich, glaube ich, auch als PDF mit quasi dazugegeben, genau, zu den Unterlagen. Also das wären schon mal 8 Punkte, vielleicht fallen mir noch 2 im Nachgang ein, die ich noch mitgeben kann. Und zum Thema spekulativer Leerstand ist natürlich ein Problem. Das, was Herr Mack beschrieben hat, sehe ich jetzt gar nicht so als den spekulativen Leerstand. Das ist ja der eigeninteressengetriebene Leerstand, ja, wenn ich das mal irgendwann nutzen will, die Einliegerwohnung und was passiert dann. Das ist natürlich ein Thema, wo man vielleicht in Einzelfällen oder dann, also da diskutieren wir zumindest, sage ich mal, darüber, ob es sinnvoll sein könnte, in diesen Fällen das Mietrecht anzupassen, wobei wir eben in Deutschland ein sehr gutes Mietrecht haben, was die Mieter schützt und worum uns viele andere Nationen beneiden. Also das ist ein schwieriges Thema, was wir aber auch sehen. Aber wenn es dann, es ist ja oft ein viel größmaßstäblicheres Thema, dass halt Wohnen zu einem zu einem Spekulationsobjekt geworden ist. Und das ist einfach schwierig. Also Umnutzung von Büro zu Wohnen scheitert ja oft auch daran, dass das einfach eine Masse in einem Fonds ist. Und wenn man das umwidmet, halt weil Wohnen immer noch ein bisschen weniger pro Quadratmeter bringt als Büronutzung, schlagartig der Fonds weniger wert wäre. Also man hat gar kein Interesse daran, diesen Leerstand zu beheben, weil es einfach als reine Masse in einem Fonds gebunden ist. Also da sehen wir schon Schwierigkeiten. Aber ich glaube, das ist ja also sehr komplexes Thema. Aber wir sehen das auf jeden Fall als Schwierigkeit an. Ja.
Von meiner Seite eben die Anregung, dass wir beide uns vielleicht gemeinsam dann noch im Nachgang Gedanken machen zu den Top Ten der Regulierungsmöglichkeiten und des Abbaus davon und dass wir dann vielleicht dann noch mal uns mit einem Papier melden, vielleicht auch beider Institutionen. Genau. Das Thema Dichte, finde ich, haben wir eigentlich zwar schon angesprochen, aber zu wenig konkretisiert. Also wir haben einfach zwei verschiedene Muster in Deutschland. Einerseits die Kernstädte und das Umland und dann den ländlichen Raum. Und jetzt im ländlichen Raum gibt es natürlich die Motivation, den Bedarf in den bestehenden Bestand zu lenken. Aber eben ist dort auch noch viel Potenzial, um vielleicht auch eine höhere Dichte in Teilen im Ortskern vorzusehen. Also es muss deswegen nicht immer mit gleicher Dichte weitergebaut werden. Gerade im ländlichen Raum könnte es dort auch zu einer neuen Wohnform kommen, die dann vielleicht für gewisse Personen sehr interessant sein könnte. Und genauso im Kernstadt-Umland-Bereich, da haben wir ja die hohen Marktsegmente oder die angespannten Wohnungsmärkte. Und da ist das Thema eben Dichte aktuell auch vielleicht zu wenig adressiert. Wenn man jetzt hört, selbstständige Planungshoheit ist wichtig, ja, das ist richtig. Aber eben man muss regionenspezifisch denken und dann eben auch in den Kernstadt-Umland-Bereichen die Dichte sehr stark erhöhen. Und wir können es quasi nur nachhaltig gestalten, wenn wir konsequent ein Monitoring betreiben. Und deswegen bedarf es eben eines jährlichen Monitorings, um auch Dichtepotenziale zu erkennen, wo kann nachverdichtet werden und wo kann Innenentwicklung betrieben werden. Und unsere, ich möchte das noch aufgreifen von Frau Frisema, die Frage, also unsere Modellierungsergebnisse haben von 2022 bis 2050 gezeigt, dass außerhalb der 300 Meter Puffer von Siedlungsgebieten dann neue Siedlungsgebiete entstehen. Also es ist nicht die aktuelle Entwicklung, sondern unsere Modelle zeigen das halt einfach, dass dann eben das Problem weiter verschärft wird mit der Zersiedelung. Also deswegen braucht es da eigentlich dann Tools, die die geeigneten Stellen und zwar eben im Innenbereich identifizieren. Also das ist zu kurz gedacht aktuell, dass immer wieder in den Außenbereich bebaut wird und es bedarf eigentlich einer Vorgabe vielleicht auch, wo endet der Siedlungsraum und wo darf nicht mehr gebaut werden, um den Freiraum zu schützen und um eben dann auch die Ackerflächen zu schützen. Wir haben in unseren Modellierungsergebnissen herausgefunden, dass 1% weitere hochwertige Böden eben verloren gehen. Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung und deswegen bedarf es da eben dann auch einer speziellen Konzeptentwicklung, damit wir eben nicht weiter ins Umland bauen. Also der Zersiedelungsstopp müsste ein zentrales Thema sein. Und ich hatte ja auch angedeutet, um Flächenkreislaufwirtschaft wirklich zu adressieren zu können oder eben auch das 30-Hektar-Ziel, da braucht es dringend radikale Maßnahmen und schnell. Ansonsten sind diese Ziele einfach nicht erreichbar. Wir haben es ja auch in unseren Modellierungsergebnissen. Wir sehen, dass wir erst Mitte 2040 vermutlich erst das 30-Hektar-Ziel erreichen. Deswegen können wir eigentlich nicht an den bestehenden Denkweisen festhalten, dass wir dann auch Regionalplanungshoheit vor allem anderen sehen, sondern wir müssen eben über die Auswirkungen nachdenken. Das ist vielleicht nochmal wichtig und die Dichten eben durchaus als Vorgabe auch ins Zentrum rücken von unseren Überlegungen, wenn wir über neuen Wohnraum sprechen. Und dann war noch die Frage zur Photovoltaik. Die Photovoltaik sollte, wie das schon auch früher schon konzipiert wurde, auf jedem Neubau eben angedacht sein, damit man dann auch in den Innenstädten PV verstärkt und eben nicht im Freiraum. Wir haben hohe Ausbauschübe von Freiflächenphotovoltaik in unseren Modellierungsergebnissen. Und da ist klar erkennbar, dass ist eben wichtig, dass wir dann auch eben etwas entgegensetzen und in die Innenstädte oder dann auch auf die entsprechenden Dächer im Bestand gehen, wo es möglich ist, PV dann auch zu platzieren. Also das ist bislang noch nicht alles thematisiert, aber es entstehen durch die digitalen Zwillinge, durch die neuen Datenprodukte und Simulationsmöglichkeiten eben da auch Möglichkeiten, Potenziale aufzuzeigen.
Ich hatte noch gefragt nach der unterschiedlichen Qualität der Zersiedelung
oder ja, Flächennutzung. Genau, das ist ganz wichtig. Die Multifunktionalität, ich hatte das angedeutet, aktuell
wird PV, Freiflächenphotovoltaik gedacht und Windparkausbau. Und unsere Empfehlung aus unserem Projekt, was wir für das Umweltbundesamt bearbeitet haben, ist dahingehend, dass wir eben auch vielleicht verstärkt PV und Wind zusammendenken, dass eben auch unterhalb von Windparkanlagen dann auch PV platziert wird und in der Nähe von Autobahnen und an entsprechenden Verkehrswegen dann auch verstärkt ein Ausbau erfolgt. Das Thema Versiegelung ist natürlich auch schon gerade genannt worden und dementsprechend ist natürlich die Landnutzung zum Beispiel ein Gebäude natürlich dramatischer auf einem hochwertigen Boden, als wenn jetzt ein kleiner Bereich dann für die Windparks vielleicht auf einer Ackerfläche eher nur genutzt wird. Also da gibt es natürlich auch eine Hierarchie, was ist eine stark umweltschädliche Landnutzung und was nicht. Also in dem Sinne geht es eben auch um die Versorgungssicherheit. Das Thema hatten wir, es gehen 1,5 Millionen verloren, Hektar an landwirtschaftlicher Fläche von 1992 bis heute. Das entspricht der Landfläche von Schleswig-Holstein. Und so eine Entwicklung ist natürlich für die Zukunft nicht weiter denkbar und bedarf dann auch einer intelligenten Planung in Bezug auf Neuausweisung von Wind und Solar. Und da sollte ja auch im Sinne einer ökologischen Entwicklung der Weg hingehen und nicht der Rückschritt hin zur Atomkraft wieder.
Herr Dr. Schmidt, Sie haben noch mal eine Nachfrage.
Also was Energiepolitik angeht, sind wir ganz anderer Meinung. Aber auch was die Regulierung angeht, also 12 Jahre Erfahrung im Planungsausschuss in Karlsruhe und im Planungsausschuss vom Regionalverband sagen mir, wir müssten eigentlich nur die Regeln bei der Regionalplanung so ändern, dass wir praktisch keine neuen Flächen mehr ausweisen. Ich glaube, sonst brauchen wir keinen Zwang. Also in Karlsruhe ist es so, dass praktisch nur ganz wenige neue Flächen ausgewiesen werden für die Bebauung. Das heißt, man muss dann mit dem zurechtkommen, was man hat. Und dann passiert alles das, was Sie für gut halten, von alleine. Dann werden die Flächen intensiver genutzt in der Stadt. Und dann werden Wohngebäude, die älter sind, sind wertvoll, werden gekauft, weil die nämlich dann auch oft größere Grundstücke haben. Wenn man nicht in ein modernes Haus mit sehr wenig Quadratmetern außenrum ziehen will, ist das dann noch die einzige Möglichkeit. Und mein Eindruck ist, dass wenn man einfach nur konsequent sagen würde, wir versuchen jetzt die Siedlungsflächen und die Industriegebiete nicht weiter auszuweiten, dass man dann eigentlich genug hätte, um diese ganzen Mechanismen, die man eigentlich möchte, in Kraft zu setzen.
Klingt spannend. Also natürlich wäre es sehr wünschenswert, wenn wir eben im Bestand denken, dass wir eben auch klare Siedlungsgrenzen festlegen und dann auch festlegen, dass wir den Freiraum schützen wollen und eben nicht weiter neue Flächen eben durch Siedlungs- und Verkehrsflächen versiegeln. Das wäre wünschenswert, aber es ist eben bundesweit zu denken und regionsspezifisch. Und da wären Experimente sicherlich sehr hilfreich, dass verschiedene Forschungslabore, Versuche unternommen werden, um zu zeigen, ob das der richtige Weg ist. Es per se durchzuwinken und zu sagen, das ist die Lösung, das ist wahrscheinlich auch zu kurz gedacht.
Ich wollte noch mal eine Nachfrage stellen. Und zwar würden Sie uns empfehlen, auch Förderung davon abhängig zu machen, wie die Wohnsituation, also wie eng der Wohnungsmarkt ist oder gemessen an dem Bedarf, den Sie dargestellt haben. Vielleicht sagen Sie auch noch mal, was die Datengrundlage für diese Bedarfsberechnung ist, die Sie vorgetragen haben. Das wäre das eine. Die andere Frage noch. Wir haben jetzt über Bauvorschriften gesprochen. Es gibt ja noch viel mehr DIN-Vorschriften. Hat die vielleicht auch schon mal jemand daraufhin durchforstet, ob sie diesen Anliegen eben des Umbaus entgegenstehen und was man da vielleicht auch noch mal vielleicht anstoßen sollte?
Also DIN-Vorschriften ist natürlich auch ein Thema, was auch in dem Bereich viel diskutiert wird. Es gibt 3.500 Normen, die das Bauen betreffen mittlerweile. Und da gibt es auch schon Bemühungen, das zu reduzieren. Vielversprechender sind vielleicht solche Konzepte wie das Einfach-Bauen. Das zahlt ja auch auf Umbau ein. Ja? Also das kann man ja genauso auch für den Umbau nutzen. Das wäre unser Wunsch, dass das da auch verstärkt nochmal vorkommt, dass man eben auch einfach umbaut und einfacher schaut, also solche experimentellen Bauvorhaben umsetzt, um eben davon dann auch zu lernen. Was war die erste Frage nochmal? Entschuldigung.
Jetzt habe ich's noch nicht notiert. Ob man Förderprogramme
berichten
sollte.
Ja, oder zumindest, was aus unserer Sicht noch viel wichtiger wäre, eben die Förderprogramme weniger auf den Neubau und stärker auf die Bestandsgebäude auszurichten. Beziehungsweise dann, wenn es jetzt um Themen wie KfW-Förderung geht, eben weniger auf den Energiestandard, sondern eher auf die Emissionseffizienz zu schauen. Das wäre eigentlich das Wichtige. Also weil das hochleistungsgedämmte Gebäude, was bei der Produktion so viel Emissionen freisetzt, dass ich das in den nächsten 50 Jahren gar nicht wieder einholen kann, bringt mir nichts. Also deswegen wäre die Emissionseffizienz eigentlich das, worauf wir...
Der gesamte Footprint des Gebäudes einschließlich einer Nutzung von 50
Jahren. Wir hatten mal, weil ja Klimaneutralität 2050, hatten wir das als Zeithorizont 2045, genau, das war der Zeithorizont 30 Jahre, den wir genommen hatten. Weil wir gesagt haben, okay, bis dahin, Idealvorstellung, wäre das ja auch eigentlich kein Thema mehr, die Emissionsfreisetzung bei der Erzeugung von Heizenergie. Und wenn man das als Horizont nimmt, dann rechnet sich eben die Sanierung immer mehr als der als der Neubau. Genau. Und auch ein niedrigerer Energiestandard als gefordert, also nicht EH40, sondern EH85.
Gut, dann schaue ich noch mal in die Runde, ob es weitere Fragen gibt. Ansonsten würde ich sagen, haben wir uns sehr vieles doch noch mal zu Gemüte geführt und auch vieles mitgenommen. Einige Kollegen sind ja auch noch mal vor Ort in der Verantwortung und kennen die Dilemmata. Dilemma war auch, glaube ich, ein zentrales Wort wieder der Diskussion, wie so oft. Haben viel mitgenommen und wissen im Zweifel auch, wo wir noch mal nachfragen können. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide für Ihre Vorträge und dass Sie uns auch für die vielen Fragen zur Verfügung gestanden haben. Und vielen Dank an die Kollegen für die aktive Mitarbeit. Und ich schließe die Sitzung.
Dankeschön.